Gartenradio, mitten im Grünen.
Und das Grün, um das es diesmal geht, ist mit Pinsel oder mit Farbstift auf eine Leinwand aufgetragen, denn es geht um botanische Kunst. Das ist eine Kunst, die sehr genau ist. Pflanzenmaler suchen sich in der Regel eine Pflanze aus und die wird dann detailgenau gemalt, gezeichnet oder auch fotografiert. Die botanische Kunst gilt hierzulande noch als ziemlicher Exot, aber da tut sich gerade was. Und das liegt vor allem an der Pflanzenmalerin Silvia Peter. Sie hat vor 10 Jahren in dem kleinen Ort Tüngersheim bei Würzburg das Forum für botanische Kunst gegründet. Das ist die einzige Galerie in Europa, die sich ausschließlich botanischer Kunst widmet und auch den botanischen Künstlern. Denn mittlerweile hat sich die Galerie zu einem Ort entwickelt, in dem nicht nur Ausstellungen und Ideen entstehen, sondern es ist ein Ort geworden, wo botanische Künstler sich auch vernetzen können. Zum Beispiel bei dem Treffen, zu dem Silvia Peter einmal im Jahr einlädt. Und bei so einem Treffen war ich dabei. Etwa ein Dutzend Pflanzenmaler und vor allem Pflanzenmalerinnen sitzt um 3 zusammengeschobene braune Holztische vor einer grün vertäfelten Wand. Treffpunkt ist das Café Milchstern, das zu dem ehemaligen Winzerhof gehört, den Silvia Peter und ihr Mann Michael Junginger zu einem Wohnhaus, zur Galerie und zu diesem Café umgebaut haben. Auf den Tischen liegen schon die mitgebrachten Arbeiten. Und Silvia Peter eröffnet die Runde.
Schön, dass ihr den Weg nach Tüngersheim gefunden habt und alle da seid. Dann ist das jetzt einfach so ein Punkt, wo ich es schön fände, wenn wir einfach so reihum uns kurz vorstellen, einfach Namen sagen, wo wir her sind, vielleicht wie lange man das schon macht oder vielleicht auch, wo man es gelernt hat.
Los geht's. Verena Redmann aus dem Münsterland hält ein Bild hoch. Ein grüner Zweig mit roten Blüten ist zu sehen.
Ich habe mit Tusche die dicke Bohne koloriert, die ich im Garten hatte. Und jetzt hätte ich gerne Meinung, bitte.
Verena Redmanns Bohne wird angeregt besprochen. Welche Technik wurde verwendet? Was war die besondere Herausforderung und wie lange hat das Malen gedauert? Und weiter geht's. Blüten und Blätter, Hagebutten und Schnittlauch, akribisch gezeichnet, werden hochgehalten, herumgereicht und begutachtet. Christel Rump ist aus Bonn angereist. Ihr Bild zeigt einen Granatapfel. Ein Loch in der Schale gibt den Blick auf die Kerne frei. Sieht aus, als ob Insekten ihn angefressen hätten. Haben sie aber nicht. Das Loch ist Natur.
Die Granatäpfel lieben es zu platzen. Und das ist ihr biologisches Programm, um die etwa 300 Samen zu entlassen. Also dieses Bild ist im Grunde eine glückliche Geburt.
Und so geht es reihum. Aus München und Münster, aus Würzburg und Köln, aus Deutschland, Österreich, Belgien und Irland sind die unterschiedlichsten Künstler und Künstlerinnen angereist, um sich auszutauschen. Und natürlich wollen sie sich auch im Forum für botanische Kunst umsehen, genau wie ich. Ich folge also Silvia Peter, einer zierlichen Frau mit halblangen blonden Haaren in anthrazitfarbenem Hosenanzug, in die Galerie. Der Weg ist nicht weit. Es geht nur durch einen kleinen Flur und schon stehen wir in einem großen, lichten Raum. Die Bruchsteinwände sind weiß gekalkt, auch die massiven Deckenbalken sind weiß, der Boden heller Beton.
Wir stehen hier im früher landwirtschaftlich genutzten Teil des Gebäudes. Hier war also Scheune und Stall. Das haben wir wieder hergestellt. Gleichzeitig ist das natürlich jetzt kein White Cube, wie man es aus dem Museumsbereich kennt, aber ein relativ geschlossener, ruhiger, weißer Raum, der einen schönen Hintergrund für die Bilder bietet.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen botanischer Malerei und Blumenmalerei? Also ich meine, wenn man Blumenmalerei hört, dann denkt man vielleicht an die Seerosen von Monet oder an die Sonnenblumen von Van Gogh. Und was sie machen, ist ja eigentlich was ganz anderes.
Also wenn man die Kunstgeschichte betrachtet, gab es immer 2 Zweige der botanischen Kunst. Das eine war das Dekorative. Also Sie finden in alten römischen Palästen schon schöne Bilder von Orangenbäumen. Also man hat Pflanzenelemente zum Raumschmuck an die Wand gemalt oder in der Architektur auch verwendet, also das Dekorative. Der andere ganz große Zweig ist die wissenschaftliche Illustration. Also selbst die allerersten Kräuterbücher, die bekannt sind, waren illustriert, weil ein Bild einer Pflanze direkter das Wissen über die Pflanze vermittelt als ein geschriebener Text. Und auch in heutigen Kräuterbüchern finden Sie an sich immer Text und Bild in Begleitung. Außer jetzt in ganz speziellen Bestimmungsbüchern für die absoluten Fachleute. Wenn mal jemand vermitteln möchte, das ist die Pflanze, die ich meine und die findest du da und dort in der Wiese, dann ist ein Bild einfach das Mittel der Wahl. Das wussten die auch schon im alten Griechenland und hier im Mittelalter. Daher stand die botanische Illustration immer so im Dienste der Wissenschaft. Und das ist auch ein Grund, weshalb sie bis heute kaum als Genre der Kunst wahrgenommen wird. Also im Gegensatz zur Landschaftsmalerei oder dem Porträt findet man in kaum einem kunstgeschichtlichen Buch eine Abhandlung über das Pflanzenbild, obwohl es immer da war. Ich denke, das liegt daran, dass das Pflanzenbild nie ein freies Kunstwerk war, sondern es stand im Dienste der Wissenschaft oder im Dienste des Raumschmucks.
Ja, und was haben wir hier im Moment? Also ich sehe Blumen, ich sehe, glaube ich, Mangold. Was ist das jetzt für eine Ausstellung gerade?
Ja, die Ausstellung heißt Die Bewegungen der Pflanzen. Es sind drei Künstler beteiligt. Andreas Hendrich aus Köln zeigt von dem heimischen Mangold und Kohl über Palmen bis hin zu diesem Glücksbambus hier verschiedenste botanische Themen. Und er hat verschiedene Bewegungen festgehalten. Bei dem Mangold oder dem Kohl ist es eine natürliche Bewegung, aber letztlich ist beim oberirdischen Wachstum immer das Licht das Ausschlaggebende. Die Pflanzen wenden sich immer dem Licht zu. Daher entstehen bewegte Formen, schraubenförmige Formen manchmal. Und die erinnern optisch auch manchmal an ganz andere Dinge. Hier bei dem Mangold denke ich zum Beispiel an Wasser, an Wellen. Einfach an natürliche Formen der Bewegung, die man auch in anderen Bereichen findet.
Mal sehen, was der Maler Andreas Hendrich sich gedacht hat, als er diesen opulenten Mangold gemalt hat. Auch er ist angereist. Zusammen gucken wir auf sein fast 2 Meter breites Ölbild.
Erstmal lasse ich mich inspirieren, indem ich durch die Gärten oder durch botanische Gärten laufe. Wenn die Sonne zum Beispiel auf ein Blatt scheint oder durch ein Blatt hindurch, dann merke ich schon, das ist möglicherweise ein gutes Motiv für ein späteres Bild. Und dann fange ich an, Fotos zu machen, sehe aber oft erst nach der Entwicklung des Fotos, wenn es vor mir liegt, welches Potenzial da tatsächlich drin ist. Ich versuche halt, die spannenden Momente eines Blattes zu finden. Der Mangold, der speziell, ist tatsächlich bei uns im Garten gewesen. Insofern bin ich da täglich dran vorbeigelaufen und irgendwann kommt dann der Moment, wo mir gewisse Features auffallen, gewisse Farben. Wenn die Sonne im richtigen Winkel steht, dann fallen mir Dinge auf in einem Moment, die mir wochenlang vorher nicht aufgefallen sind.
Also was mir halt auffällt, wenn ich auf den Mangold gucke, den kenne ich ja vielleicht aus Kochbüchern, dann soll ich den halt kochen. Oder aus Gartenbüchern, dann steht da, wie ich den düngen soll, wie ich den pflanzen soll. Und wenn ich den da so jetzt an der Wand hängen sehe, diesen prallen Mangold, der grün glänzt, der rote Stängel hat, der ganz lebendig und kraftvoll aussieht, dann soll der in dem Moment einfach nur er selbst sein und schön sein.
Ja, durchaus. Also ich sehe diesen Mangold tatsächlich nicht als Lebensmittel, sondern als Mitlebewesen. Ein Statement in Farbe und Form. Das versuche ich dann sozusagen also zu finden, zu entdecken in meinem Durchstreifen der Natur. Das kann man vielleicht nachvollziehen.
Obwohl dieser Mangold, wenn der ja bei Ihnen im Garten gestanden hat, wahrscheinlich doch dann irgendwann mal...
Später ist er gegessen worden und für die Zubereitung ist meine Frau zuständig. Ich muss nur sicherstellen, dass ich vorher genügend gute Aufnahmen mache davon.
Ein Statement in Farbe und Form. Davon möchte ich noch mehr sehen. Mit Silvia Peter gehe ich in den tiefer liegenden Galerieraum. Dort hängen ihre eigenen Bilder. Sie zeigen filigrane Gewächse aus ungewöhnlicher Perspektive.
Ich selbst habe mich in der Ausstellung mit den unterirdischen Bewegungen der Pflanzen befasst. Wir sehen ja also auf meinen Bildern Pflanzen mitsamt ihrer Wurzel. Ich habe die ausgegraben, das ging im Komposthaufen am besten, weil da die Erde locker ist. Und so in der normalen Wiese hat man eigentlich keine Chance, eine Pflanze mit ihrer kompletten Wurzel auszugraben. Aber in lockerer Erde, wie Komposthaufen, geht das. Diese 2 Spitzwegeriche habe ich in Maulwurfshaufen ausgegraben, da ging es auch gut. Und wenn man so eine Pflanze ausgräbt mit ihren Wurzeln, dann hängen die Wurzeln ja erstmal runter, sind voller Erde. Und das Erste, was man dann macht, ist, sie abzuspülen. Ich habe die also in einem Wasserbottich im Garten abgespült und habe dabei bemerkt, dass die Wurzeln, sobald man sie ins Wasser hängt, wieder wie in Position springen. Die nehmen also ungefähr die Stellung wieder ein, die sie unter der Erde hatten, so vermute ich. Jedenfalls habe ich das dann so zeichnen wollen und habe meinem Mann sein Aquarium abgeschwatzt und habe die auf so kleinen Flosen aus Korken und Holzstäbchen im Aquarium schwimmen lassen und konnte dort die Wurzeln natürlich schön zeichnen. Und nach diesen Zeichnungen sind die Gemälde dann entstanden.
Das heißt, als botanische Künstlerin muss man sich wirklich an der Jahreszeit, an der Pflanze, an der Natur orientieren. Und es geht nicht darum, jetzt zu malen, wie bin ich heute gerade drauf.
Nee, die Pflanzen zwingen uns zu einer gewissen Demut. Also wenn im Herbst jemand zum Beispiel zu mir kommt und eine Auftragsarbeit über eine Holunderblüte möchte, dann muss er halt warten und ich auch.
Bis es dann soweit ist. Jetzt gibt es ja heute immer noch so Bestimmungsbücher und da ist immer noch gemalt, obwohl wir doch eigentlich auch vieles fotografieren können. Warum lohnt sich das noch, die Pflanzen zu malen?
Also hier in die Galerie kommen viele Botaniker und Naturwissenschaftler, die bevorzugen durch die Bank alle die gezeichneten Bücher gegenüber den fotografierten, weil sie genauer sind. Man bräuchte wahnsinnig gute Fotografen und die auch dann wieder sehr viel manipulieren und gestalten, um eine ähnliche Klarheit zu erreichen. Im botanischen gemalten Bild gibt es zum Beispiel keine Unschärfe. Alles ist scharf, weil wir das so malen, wie unsere Augen es sehen. Wenn wir eine Pflanze anschauen, dann schauen wir entweder nach vorne oder nach hinten, aber wir gucken es immer so an, dass es scharf ist. Im Bild kann ich so übersetzen. Die Kamera hat immer Unschärfen.
Gibt es Pflanzen, die schwieriger zu malen sind als andere?
Ja, klar. Also je gestrüppiger, umso schwieriger. Für Anfänger eignet sich zum Beispiel eine Birne, weil die schon so ein bisschen unförmig ist. Da fällt es nicht auf, wenn man die Form nicht ganz so exakt trifft. Und die ist gelb. Also helle Bilder sind erstmal leichter zu machen als dunkle. Dunkle Farbschichten in 20 Schichten aufzubauen, ohne dass sie fleckig werden, ist eher schwierig, im Aquarell vor allem. Was gelb ist, relativ einfach. Dann macht man die schwarzen Pünktchen drauf, die Birne so hat und gleich sieht das schon nach was aus. Das weiß ich von einer, die diese Kunstform unterrichtet. Die sagt mit Anfängern immer Birnen. Und sowas wie jetzt ein Rosmarin zum Beispiel, der aus einem Gestrüpp von Nadeln besteht, die in alle Richtungen wachsen, sieht man ganz selten in botanischen Bildern, weil die einfach so schwierig zu malen sind.
Woran sind Sie schon mal verzweifelt?
Ich glaube, das Bild, an dem ich am allerlängsten gemalt habe, war eine Lotusblüte. Ich wurde von der buddhistischen Zeitschrift Die Lotusblätter gefragt, ob ich fürs Titelbild eine Lotusblüte malen würde. Und ich habe das gemacht und die sind so perfekt und so glatt, dass man es einem einfach nicht glaubt. Also oft sehen Pflanzen natürlich aus, wenn sie mal eine kleine Fraßspur haben oder einen Knick oder ein verknittertes Blatt oder so. Das haben diese Lotusblüten nicht. Die sind so vollkommen, dass ich dann auch verstanden habe, warum die im Buddhismus diese symbolische Bedeutung haben. Und die sind ja so kugelig. Und ich male gern große Bilder. Und eine große Kugel, wenn Sie die im Raum sehen, das erschlägt Sie. Selbst eine weiße Kugel, ganz schwierig. Und ich habe das Bild dann einfach kleiner gemacht, nur 30x30, das ging dann auszuhalten. Aber das war schon immer noch eine ganz schöne Kugel. Was Kugelförmiges in dieser Größe ist sehr schwierig.
Wir gehen weiter und bleiben dann vor einem Bild stehen, auf dem ein Ast förmlich über das Papier zu wippen scheint. Seine orangen Knospen scheinen sich wie nach einer geheimen Choreografie zu bewegen.
Mary Dillon aus Irland war natürlich klar unsere erste Wahl für die Ausstellung Bewegungen der Pflanzen. Es ist eine sehr temperamentvolle irische Malerin, die auch gerne sich bewegten Motiven zuwendet. Wir sehen hier einen neuseeländischen Flachs, der also fast so Kringelchen macht mit seinen Fruchtausläufern. Oder diese welkende Tulpe, das ist eigentlich ein Klassiker in der aktuellen botanischen Kunst, denn die Tulpen, und das hat vielleicht jeder schon mal gesehen, wenn man die zu lange in der Vase hat, dann entwickeln die ganz spannende tänzerische Formen, auch Farben. Und das ist natürlich ein beliebtes Motiv dann auch bei uns Malern.
Auch Mary Dillon ist nach Tüngersheim gekommen. Sie ist in Irland schon so etwas wie ein Star unter den Pflanzenmalern. Als ich sie frage, welches ihrer Bilder für sie selbst besonders wichtig ist, zeigt sie auf eine Art buntes Gestrüpp.
The Irish hedgerow, this one here. For me, this particular
piece is very important because I painted it in County Kerry, which is in the southwest of
Ireland. Eine irische Hecke. Für mich ist dieses Bild sehr wichtig, weil ich es im County Kerry gemalt habe. Das ist im Südwesten von Irland. Ist ein außerordentlich schöner Teil von Irland. Meine Mutter kommt von dort. Ich bin dort geboren und diese Landschaft dort zieht einen regelrecht hinein. Ich wollte eine Essenz von diesem Ort malen. Ich habe also ein paar heimische Pflanzen gemalt, die dort vorkommen und die Lebendigkeit und die Farben zeigen, die ich mit diesem Ort verbinde.
I feel it's very much me. You know, I feel I am Kerry.
Kerry ist wie ich. Ich bin Kerry. Ich habe also diese Skabiose zusammen mit einer irischen Euphorbia gemalt, die nur an der Südwestküste von Irland wächst. Ich liebe diese Pflanze. Sie ist sehr klein und unscheinbar, aber die Blätter sind wunderschön. Sie haben ein frisches Grün. Im Herbst verfärben sie sich in strahlendes Rot und sattes Orange und Braun. Ich habe sie mit all den anderen Pflanzen gemalt, die um sie herum wachsen, mit pinken und rosa Skabiosen. Diese Brombeere ist dabei und eine kleine gelbe Tormentine.
So you paint what you see.
I paint what I see. It's more than what I see, it's what I feel about what I see.
You know, ich male, was ich sehe und ich male, was ich fühle, wenn ich es sehe. Ich möchte, dass auch die Betrachter etwas dabei fühlen, wenn sie das Bild sehen.
Person who sees the work will have some emotive response.
Der Rundgang mit Silvia Peter geht weiter. Wir gehen über eine Treppe rauf auf den Boden des ehemaligen Stalls. Fotografien von aufgeschnittenen Weintrauben sind zu sehen, detailgetreu gemalte Mondkapseln und ein relativ unspektakulärer Zweig in Schwarz-Weiß.
Das ist hier eine Kugelschreiberzeichnung auf Papier von Lisbeth Habuster. Das ist eine relativ junge Künstlerin aus Wien, die so ganz kleine Zweiglein, hier einen Vogelkirschenzweig zum Beispiel, in einer unglaublichen Präzision mit schwarzem Kugelschreiber zeichnet.
Das muss aber ein Kugelschreiber sein mit einer ganz, ganz spitzen Spitze, oder? Das sieht so filigran aus.
Also sie sagt, das sind keine besonderen jetzt. Sie hat einen ganzen Korb voll Kugelschreiber und probiert die aus, weil jeder Kugelschreiber ein bisschen eine andere Farbnuance hat. Die müssen halt ganz neu sein, sonst schmieren die so.
Wer bestellt denn bei Ihnen zum Beispiel Bilder?
Oh, ganz normale Leute. Lehrer oder ja, Leute, die mit Pflanzen zu tun haben, Heilpraktiker, Apotheker, Gärtner.
Und die sagen dann, malen mir mal eine Notusblüte oder malen Sie mir doch mal einen Spitzwegerich oder wie geht das dann? Oder malen Sie mir was Schönes? Wie ist dann so die Aufgabenstellung?
Sehr verschieden. Manche haben eine sehr genaue Vorstellung von der Pflanze. Manche sagen zum Beispiel nur, es soll eine Heilpflanze sein. Dann kommt es natürlich auf das Budget an, welches Format oder welche Technik man machen kann. Und es gibt auch Leute, die sagen, hier ist der Raum, schlagen Sie mir was vor. Das ist natürlich auch schön. Oder manche sagen, Ihre Zwetschgenbilder gefallen mir so gut, wenn Sie mal wieder eins gemalt haben, rufen Sie an. Also es ist sehr unterschiedlich.
Wie hat das denn bei Ihnen angefangen mit der botanischen Kunst?
Der Ursprung liegt ganz sicher in meiner Kindheit. Ich habe die Pflanzen sehr geliebt. Das geht übrigens fast allen botanischen Malern so. Ich habe mir als Kind schon Bestimmungsbücher gewünscht und bin da in der Wiese rumgelaufen im Allgäu und habe versucht, welche zu finden, die ich vielleicht auch für Tee trocknen konnte. Das ist so eine Kindheitsliebe von mir. Und dass ich Künstlerin werden will, wusste ich ungefähr mit 16. Noch nicht genau was, hätte auch in Richtung Keramik gehen können oder anderes. Aber letztlich bin ich, glaube ich, zutiefst eine Malerin und habe dann logischerweise auch Malerei studiert. Ich habe vor dem Studium noch eine Ausbildung zur Porzellanmalerin gemacht, was mir in dieser Form der Kunst sehr viel hilft, weil man da sehr viel Handwerk lernt, sehr viel Disziplin, was man hier braucht, und auch diesen Farbauftrag in Schichten. Und habe im Studium aber ganz andere Sachen gemacht. Ich habe abstrakt gemalt, ich habe Eisskulpturen gemacht, Rauminstallationen, Videos, solche Dinge, was man heute macht. Also einfach mal, um mich zu orientieren, was ist Kunst heute? Wer bin ich? Was sind meine Themen? Und bin eigentlich einige Jahre nach dem Studium erst drauf gekommen, mich den Pflanzen zuzuwenden. Das war durchaus eine mutige Entscheidung, denn das macht ja bis heute kaum jemand, der Kunst studiert. Und es wird auch immer noch von Leuten nicht ernst genommen. Es wird als dekorativ oder nicht so bedeutsam interpretiert, was ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht finde. Ich finde, mit Pflanzenbildern kann man alles ausdrücken, was uns Menschen bewegt. Denn die sind ja auch Lebewesen. Die haben den ganzen Lebenszyklus wie wir. Die kennen Geburt, Sterben, Vermehrung, Krankheiten, Wind, Wetter, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das kann man alles in diese Bilder reinpacken. Ich sehe das durchaus inzwischen als politisches Statement an, wenn sich jemand einen Monat lang vor ein Schöllkraut hinsetzt und das haarklein zeichnet oder malt und es damit auf einen Sockel stellt und sagt, schaut wie schön, schaut wie wertvoll.
Gab es da einen besonderen Moment oder war das eine Entwicklung oder wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie gerne Pflanzen malen möchten?
Das war wirklich ein Moment. Ich hatte auch in einer hübschen Altbauwohnung damals gewohnt und hatte die Idee, im Badezimmer irgendwie eine große Blume an die Wand zu malen, privat zum Spaß. Ich hatte eigentlich eine Pusteblume vor und bin dann in den Garten gegangen, da war aber keine. Aber ich habe dann eine weiße Kleeblume gefunden. Das fand ich eine schöne Herausforderung, weiße Blume auf weißer Wand. Und habe die gepflückt und habe die dann 2 Meter groß dahin gemalt. Mit diesen feinen Rosé-Schattierungen und grünlichen Tönen, die in der Blüte hat. Und diesem schönen Stängel, der ja auch von Weinrot über Grün changiert. Und die war so groß und schön und stand mir so gegenüber wie ein Lebewesen. Und das war der Moment, wo ich wusste, das mache ich jetzt. Vielleicht für den Rest meines Lebens.
Und man fasst die Pflanze an, man guckt auf das Licht. Was passiert da so zwischen dem Maler und der Pflanze?
Es passiert viel. Man lernt Dinge, die vielleicht sonst kein Mensch lernt. Ich habe zum Beispiel mal ein Gänseblümchen gemalt in extremer Vergrößerung. Also die Blüte war so groß wie eine Kokosnuss ungefähr, also die Knospe. Und dann war der Stängel entsprechend groß und ich habe mir den mit der Lupe angeschaut und der hat eine ganz feine Behaarung, die unten durcheinander ist und nach oben hin so ein, wie so ein kleines Ornament gibt. Und ich dachte mir, vielleicht bin ich der erste Mensch auf der Welt, der jemals dieses sieht. Gut, Botaniker vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die sich dafür so interessieren. Die nehmen vielleicht wahr, ist es behaart oder nicht, aber wie das dann genau aussieht, das sieht das Auge des Künstlers natürlich wieder anders. Und wir alle kennen so viel die Gänseblümchen von Kindheit an, aber wer schaut sie sich so genau an? Das ist was, für das ich immer wieder dankbar bin beim Malen.
Wenn man sich das jetzt hier so anguckt, dann sehe ich Mangold, dann sehe ich kleine Blätter oder natürlich Blüten, die sich bewegen. Wie sieht es da mit Bäumen aus? Werden auch viel Bäume gemalt oder gibt es so Lieblingsmotive, die immer wiederkehren?
Es gibt Moden. Eine Weile waren 3 Auberginen sehr beliebt. Was lang beliebt war, waren Tulpen und gefüllter Mohn, dieser orientalische Mohn. Das hängt manchmal mit einzelnen Bildern zusammen. Also hier gibt's, in Schottland gibt es eine Malerin, Fiona Strickland, die ist so ein Shootingstar der Szene. Die hat mit solchen Bildern riesen Erfolge gehabt, also sowohl Verkaufserfolge als auch Auszeichnungen erhalten. Die hat große, unglaublich dramatische Mohnblüten gemalt mit durchflutetem Sonnenlicht und allen Details. Das wurde natürlich dann imitiert. Blüten sind natürlich einfach immer was, was einen reizt, weil die halt diese Farben haben. Aber es ist sehr verschieden. In Russland zum Beispiel werden sehr viele Pilze gemalt. Da gibt es auch einen sehr berühmten Pilzmaler, Alexander Wjazmetski. Der ist auch der Vorsitzende der dortigen Gesellschaft und ist dort ein Vorbild. Natürlich malen dann viele Schüler auch erstmal Pilze. Bei den Bäumen ist die Kiefer sehr gern dargestellt. Da gibt es auch ein schönes Bild von Robert McNeill, ein schottischer Künstler, der das unglaublich plastisch dargestellt hat. Also die Nadeln, die kommen einem entgegen in einem Aquarell. Unglaublich schwer zu malen, dass Nadeln nach vorne kommen. Der hat es geschafft. Da versuchen natürlich auch alle möglichen, sich jetzt dran zu messen, zu gucken, schaffe ich auch eine Variante von diesem Thema.
Silvia Peter will mir noch etwas zeigen. Wir gehen also die Treppen wieder runter, durch den Raum, in dem der Neuseeland-Flachs von Mary Dillon und der Mangold von Andreas Hendrich hängen. In den tiefer liegenden Raum vorbei an ihren Arbeiten, weiter in eine Art Wintergarten, der mir vorher gar nicht aufgefallen war. Ah, hier gehen wir in Ihr Atelier.
Ich habe auch hier nicht viel drin, außer dem Bild, an dem ich gerade arbeite, weil mein Büro woanders ist und mein Materiallager.
Und da steht jetzt das berühmte Aquarium.
Ja, hier können Sie sehen, dass ich 2 Korken mit kleinen Holzstäbchen verbunden habe und darin steckt die Pflanze Oben guckt sie raus, die Wurzeln unten hängen ins Wasser. Hier sehen Sie ein angefangenes Bild. Hier habe ich also den Hintergrund schon gemacht. Oben ein luftiges, lichtes Grau, unten ein mutiges Kobaltblau. Die Farbe habe ich gewählt, weil die so gut zur Blütenfarbe passt. Das ist der Günsel, der also diese schönen, leuchtend violettblauen Blüten hat. Und in dieses tiefe Blau wird sich also hier die Wurzel reinbewegen. Ich konnte das Bild leider nicht fertig machen, weil der keine zweite Blüte mehr gemacht hat. Da bin ich eben von der Natur abhängig. Ich dachte, der wird ja wohl noch mal eine Blüte machen, hat er aber nicht. Den ganzen Sommer in der ganzen Wiese. Jetzt muss ich also bis zum nächsten Frühjahr warten und kann dann das Bild fertig malen.
Sie hatten auch eine ganz besondere Ausstellung und die hieß
Botanical Art Worldwide war ein Meilenstein in unserer Kunst. Es war das erste Mal, dass wirklich viele Länder international zusammengearbeitet haben. Es waren zum Schluss 25 Länder dabei und die haben alle Ausstellungen gemacht. In jedem Land war ausschließlich das Thema die Pflanzenwelt dieses Landes, die einheimische Pflanzenwelt. Und alle haben am selben Tag eröffnet, am 18. Mai 2018. Das haben wir als weltweiten Tag der botanischen Kunst ausgerufen. Und das war ein Tag gefüllt mit Führungen, Workshops, Eröffnungen rund um den Globus. Und wir haben hier in unserer Galerie den deutsch-österreichischen Beitrag beherbergt. Wir waren der kleinste dieser Ausstellungsorte. Da waren wir mit unseren 1700 Besuchern eher noch bei den Kleinen. Der Abschluss war Thailand mit 30.000 Besuchern. Da hat die Königliche Hoheit persönlich die Ausstellung eröffnet in einem riesen Museum. Also es war eine große Bandbreite an Veranstaltungsgrößen auch. Aber wir sind eben alle sehr kollegial. Jeder hat was Besonderes gemacht und jeder freut sich mit dem anderen über ihre Erfolge.
Und Sie haben ja einen ganz besonderen Erfolg jetzt gehabt, weil in Pittsburgh im Hand-Institut, da sind Sie auch vertreten, genau wie Mary Dillon und der Andreas Hendrich, jeder mit einem Bild. Und warum ist das so was Besonderes?
Das Hand-Institut in Pittsburgh wurde von einer privaten Dame begründet. Das war eine Kunstsammlerin, Rachel McMasters Miller Hand. Nach ihr ist die Sammlung benannt. Und die hat botanische Bilder und Bücher gesammelt und hat diese Sammlung der Universität Pittsburgh übergeben. Und über die Jahre ist da ein riesiges Archiv entstanden mit über 30.000 botanischen Bildern und über 30.000 botanischen Büchern. Es gilt weltweit als die bedeutendste Sammlung mit botanischen Dokumenten. Und auch zeitgenössische Kunst wird weiter integriert in diese Sammlung. Alle 3 Jahre findet eine Ausstellung statt, die sehr streng juriert wird. Da haben wir uns beworben dieses Mal und sind alle 3 auch angenommen worden mit jeweils einem Bild. Das Hand-Institut nimmt von jedem Künstler zeitlebens nur ein Bild auf. Das heißt, wenn man dort aufgenommen wird, dann zeugt das auch davon, dass sie einem eine gewisse Reife zuschreiben. Sonst würden sie ja noch warten, ob noch was Besseres nachkommt.
Welches Bild ist von Ihnen dabei?
Von mir ist das Wiesenrispengras dabei, das sogar auf dem Titelbild des Kataloges zu sehen ist. Das ist ein ganz schlichtes, verbreitetes Gras hier. Ich habe das an der Wand von unserem Nachbarn gefunden, habe das vom Küchenfenster aus immer gesehen und fand das so schön, dieses ganz schlichte Gras vor der weißen Wand mit so ein paar verwelkten Rosenblättern unten am Fuß. Und saß dann also tatsächlich mit einem Zeichenblock auf der Straße und habe es skizziert und habe mir dann fürs Gemälde Halm für Halm ins Atelier rübergeholt, um jeden Halm wirklich ganz exakt wiederzugeben.
Und sind Sie hingefahren, als die Ausstellung eröffnet wurde?
Ja, natürlich, wir sind alle hingefahren. Andreas Hendrich war auch da, Mary Dillon natürlich. Das war ein ganz großer Höhepunkt in unserer Karriere. In der Branche der botanischen Kunst eigentlich die höchste Ehre, die man erreichen kann.
Was haben Sie denn als nächste Ausstellung geplant?
Wir planen gerade unser Programm für die nächsten 2 Jahre. Das sind 4 Ausstellungen. Ich weiß noch nicht, wann genau welche stattfindet, aber bei einer wird es um sehr alte Pflanzen gehen, also Ginkgo, Farne und so weiter. Da haben wir auch einen Keramiker dabei zum Beispiel, der ein uraltes chinesisches Verfahren wieder belebt hat, wieder entdeckt hat, in dem echte Blätter in einer Glasur eingebrannt sind. Dann wird es eine Ausstellung geben, die Blumen der Renaissance. Dann planen wir eine Ausstellung mit Asuka Hishiki aus Japan, die im Moment gefragteste Künstlerin aus Japan, und Maria Sibylla Merian. Und Dann gibt es noch sowas, das heißt Alltagsgewächse. Da wird es um die ganz banalen heimischen Pflanzen gehen, nicht nur heimische, sondern die unseren Alltag prägen. Lisbeth Habuster aus Wien wird zum Beispiel alle Pflanzen malen, mit denen Bier hergestellt und gewürzt wird. Und wir werden Fruchtdarstellungen von Conny Scanlon da haben, ganz einfach Stachelbeeren, Heidelbeeren, was so uns den Alltag versüßt.
Also hat das Zukunft, glauben Sie, in Deutschland? Tut sich da was? Merken Sie was?
Ja, ja. Also als wir die Ausschreibung rausgeschickt haben, vorletztes Jahr war das dann für die Botanical Art Worldwide Ausstellung, hatten wir 25 E-Mail-Adressen in Deutschland und Österreich von Künstlern. Heute haben wir 80.
Und auch die öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung wird größer. Das erlebt Mary Dillon gerade in Irland.
I think people's awareness of the amount of work that goes into each piece is certainly.
Langsam aber sicher wird es besser. Botanische Kunst wird mehr beachtet. Die Menschen schätzen diese Genauigkeit und sie achten mehr auf ihre Umwelt. In Irland wird die National Gallery in diesem Jahr eine Ausstellung zu botanischer Kunst zeigen. Sie werden die Werke alter Meister aus ihrer Sammlung ausstellen, aber sie werden auch die Bilder zeitgenössischer botanischer Künstler zeigen. Es wird auch ein Bild von mir dabei sein. Das ist aufregend. Und ich glaube, die Tatsache, dass zeitgenössische Künstler dabei sein werden, wird den Leuten die Augen öffnen.
Including contemporary artists, because I think that will really open people's eyes.
Und die Pflanzenmalerei scheint vor allem auch den Pflanzenmalern selbst gut zu tun.
The great thing about being a plant painter is.
Das Gute ist, dass viele Pflanzenmaler sehr alt geworden sind. Viele werden fast 100 Jahre alt. Wenn es gut geht, werde ich also noch viele Bilder malen können.
So, you know, there's a bit of painting to be done, yes. All going well.
Ja, da darf man wohl noch auf viele schöne botanische Kunstwerke hoffen. Wo Sie Silvia Peter und das Forum für botanische Kunst finden, welche Künstler dort vertreten werden, wie die Bilder von ihr, von Andreas Hendrich, von Mary Dillon und vielen anderen aussehen, all diese Informationen gibt's wie immer auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kamingimpel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
Und da geht es um Ecken, die einen im Garten stören. Es muss ja nicht immer der große Wurf sein. Manchmal reichen ja ein paar Änderungen und schon sieht die Sache ganz anders aus. Da gucken wir mal, was man sich generell überlegen sollte, wenn man die eigenen Wünsche umsetzen will und was die Leute sich alles so wünschen.
Ich habe einen Schattengarten, der Boden ist sauer, ich wünsche mir was Buntes. Geht das?
Das ist überhaupt kein Problem. Also gerade auch im Bereich der Stauden gibt es da sehr, sehr viel Pflanzen. Da gab es ja mal so Wissenschaftler, die haben sich überlegt, wie kann man die Stauden sortieren, damit Kunden und auch Verkäufer besser wissen, was kann man denn da so pflanzen. Und da gibt es also zwei Bereiche, die so eingestuft haben. Also der Bereich Gehölz sind halt Pflanzen, die ganz im Dunkeln wachsen können und da gar keine Probleme haben. Und der Bereich Gehölzrand sind die, die dann je nach Tageszeit mal ein paar Stündchen Licht abbekommen oder Sonne abbekommen. Da gibt es ganz tolle Sachen, die man da machen kann.